Willkommen bei Bock auf Business, deinem Podcast für Unternehmer von Unternehmern. Es gibt Begegnungen, die bleiben hängen, weil sie dich herausfordern, zum Nachdenken bringen und vielleicht sogar dein eigenes Weltbild auf den Kopf stellen. Genauso eine Begegnung hatte ich mit meinem heutigen Gast. Ich habe ihn über das Netzwerk The Grow kennengelernt, seine Vorträge gesehen und war zunächst, sagen wir mal, verwirrt. Aber genau das ist das Spannende. Was ich erst nicht einordnen konnte, hat mich umso mehr neugierig gemacht und schließlich begeistert. Denn Professor Dr. Maximilian Lude ist kein gewöhnlicher Speaker, Berater oder Professor. Er bringt Wissenschaft und Praxis auf eine Weise zusammen, die du so wahrscheinlich noch nicht erlebt hast. Sein Spezialgebiet? Zukunftssicherung für Unternehmen, insbesondere für Familienunternehmen. Mit seinem Unternehmen Philonios berät er Unternehmen, die sich mitten im Wandel befinden und entwickelt Strategien, wie sie innovativ bleiben und sich gleichzeitig treu bleiben können. Was mich an Max besonders fasziniert, er schafft es, komplexe Themen so zu verpacken, dass sie nicht nur verständlich, sondern auch unterhaltsam sind. Edutainment nennt man das. Eine Mischung aus Education und Entertainment. Und genau das ist sein Markenzeichen. Er bringt Menschen zum Lachen, zum Staunen und manchmal auch ein bisschen ins Schwitzen, wenn er sie mit neuen Perspektiven konfrontiert. In dieser Folge sprechen wir über Transformation, Innovation und darüber, was es braucht, um als Unternehmer in einer immer komplexer werdenden Welt erfolgreich zu bleiben. Außerdem will ich wissen, wie schafft es Max, auf den größten Bühnen im deutschsprachigen Raum aufzutreten, in internationalen Top-Journals zu veröffentlichen und gleichzeitig die Zukunft von Unternehmen aktiv mitzugestalten. Freut euch auf ein spannendes Gespräch mit einem echten Weiterdenker. Herzlich willkommen, Maximilian Lude.
Hallo Dirk. Ich bin schon ganz, also wirklich, ich hatte, glaube ich, noch nie so eine charmante Anmoderation. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und also die Begeisterung war wirklich da. Als ich dich das erste Mal erlebt habe bei The Grow, das war damals in Rotenburg, da war ich wirklich sehr verwirrt. Ich sagte, was macht denn der da vorne? Super spannend.
Danke vielmals. Max, vielen Dank.
Stell dir mal vor, das ist die Einstiegsfrage hier immer in unserem Podcast. Stell dir mal vor, du bist morgen nicht mehr da. Was erzählt denn dein Umfeld, deine Klienten und deine Mitarbeiter über dich?
Ja, ich hoffe eigentlich genau das, was du in der Anmoderation erzählt hast, weil das wäre schon wirklich fast schon zu viel des Guten. Nein, also ich hoffe tatsächlich, das lässt mich ja auch jeden Morgen aufstehen, dass ich einen Impact hinterlasse. Und deshalb glaube ich, dass Kollegen und Kolleginnen hoffentlich sagen, dass ich kein Chef war, sondern ein Mentor. Ich hoffe, dass Kunden und Kundinnen sagen, ich bin kein Berater, sondern ein Möglichmacher für neue Zukünfte. Und ich hoffe, dass die Familie sagt, dass es ohne ihn dann doch ein bisschen langweiliger ist.
Ja, sehr schön. Erzähl mal, also die Einstiegsfrage ist es wirklich enorm, also diese Bandbreite. Ich hatte es im letzten Teil der Anmoderation gesagt. Wie machst du diese Mischung und vor allem erstmal vielleicht die Frage vorher, wie kommst du dazu überhaupt, dieser Mission nachzugehen?
Ja, also als ich dir zugehört habe, fand ich es gerade auch ein bisschen verrückt und vorneweg nichts davon war geplant. Ich habe meine Karriere nicht geplant in irgendwelchen nächsten Stufen, die ich erreichen muss, in Meilensteine oder etc. Das kam alles so, weil ich, wenn ich durch etwas getrieben bin, dann ist es Neugierde. Und das hat mich mein Leben lang begleitet und ich bin froh und dankbar für all diese Weggefährten, die mir quasi niemals in irgendeiner Form diese Neugierde kleingeredet haben, sondern immer alle zu mir gesagt haben, probier es aus, mach's möglich, schau, wie weit du kommst. So kam das alles. So gleichzeitig bin ich absolut kein Fan von beruflicher Monogamie. Das war ich schon in meiner Jugend nicht. Also ich konnte nicht nur das eine machen. Ich musste immer noch zusätzliche Themen irgendwie angehen. Und das hat so weit geführt, dass es auch zu meiner ersten Sinnkrise geführt hat in meinem Job, weil ich mir ganz lang selbst vorgeworfen habe, ich mache zu viele Dinge gleichzeitig. Ich kann ja gar nicht gut sein in einer spezifischen Sache, weil ich die nicht ausschließlich mache. Ja. Und dann habe ich mir sogar externe Hilfe holen lassen. Und da war ich lang mit einer sehr tollen Coachin unterwegs, während der Corona-Zeit, bis ich dann auch selber mit ihr mal herausgefunden habe, dass genau das ja auch meine Stärke ist, dass ich auf mehreren Bühnen, mehreren Parketten auf der Welt unterwegs bin. Und seitdem ich das mir selber eingestehen kann, würde ich das als Stärke von mir formulieren.
Ja, krass. die Bandbreite der Themen. Also ich habe jetzt 2, 3 Vorträge von dir gehört, also in dem Rahmen. Die Bandbreite ist ja enorm. Gehen wir mal auch nochmal groß rein. Was beschäftigt momentan die Familienunternehmer am allermeisten oder beschäftigst du dich am allermeisten, was die Familienunternehmer beschäftigt und wo ja die dich dann auch konsultieren, mit dir in irgendeiner Form in die Zusammenarbeit gehen?
Ja, das klingt jetzt so plump, aber ich glaube tatsächlich mit der Geschwindigkeit, in der sich die Welt dreht, in irgendeiner Form mitzugehen. Und das ist so, dass wenn ich alles unter einen Strich packen müsste, ist das die Herausforderung. Und deshalb ist die Bandbreite auch so hoch, ne? Also ich beschäftige mich mit neuen Technologien, ich beschäftige mich mit Organisationsmodellen, mit natürlich mit künstlicher Intelligenz, weil das derzeit natürlich eins der relevantesten Themen auch ist, technologisch gesehen. Dazu gehört aber natürlich auch das Thema der Kultur und so weiter und so fort. Das heißt, ja, das Thema ist, wie kann ich mich als Organisation aufstellen, um da noch die Geschwindigkeit irgendwie mitzumachen. Und dann gibt es auch ganz viele Entscheidungen gegen neue Tools und gegen neue Trends, weil es eben so kurzlebig und so schnelllebig ist, dass ich mich auch irgendwann entscheiden muss, boah, das mache ich nicht. Und es gibt ein ganz tolles englisches Sprichwort, das liebe ich, das heißt, the second mouse gets the cheese. Also so die zweite Maus bekommt den Käse. Und dann erinnere ich auch die Unternehmer immer daran, naja, zum Beispiel Apple war bei keiner seiner Produkte der erste im Markt, weder bei einer Smartwatch noch bei einem Smartphone und so weiter, auch nicht bei einem Tablet-PC, sondern immer, wenn sie am Markt waren, haben sie es richtig gemacht, und zwar richtig, richtig gut. Und ich glaube, da liegt auch die Stärke bei Familienunternehmen, die haben so, so, so viel Kernkompetenzen über Generationen im Unternehmen liegend. Und wenn sie dann sich für eine Sache entscheiden, das mal mit neuen Technologien zu kombinieren, glaube ich, dass dann das Produkt oder die Lösung oder die Dienstleistung viel, viel, viel besser sein wird, als vielleicht die, die relativ schnelllebig und kurzlebig von der Konkurrenz entwickelt wurde. Deshalb plädiere ich darauf, die zweite Maus zu sein.
Ja, sehr coole Idee. Habe ich so tatsächlich auch noch nicht gehört. Ja, also ich arbeite auch persönlich sehr viel mit mittelständischen Unternehmen und vor allem Familienunternehmen und treffe dort immer wieder auf Unternehmer, die einfach so ein bisschen Angst haben, auch in diese Schritte oder diese Schritte dann zu gehen. Dann sage ich, Mensch, soll ich nicht? Wohin führt mich das? Kriege ich meine Mitarbeiter mit? Und so weiter. Auch hier mal vielleicht groß angefangen. Was kannst du uns mitgeben, wie der Zuhörer, der sich da heute vielleicht gerade mit identifiziert, auch sagt, wie der erste Schritte gehen kann? Was empfiehlst du dem Menschen, loszugehen, notwendigerweise vielleicht auch loszugehen? Weil, naja, also viele Technologien, da werden wir nicht umhin kommen. Wäre ganz gut, wir fangen an.
Ja, schau Dirk, ich glaube, ich sage da meinen Kunden und Projektpartnern gar nichts anderes, wie du das machst. Letztendlich muss es dahin gehen, dass wir mehr ins Ausprobieren kommen. Mhm. Und ich glaube, was uns zum Beispiel als Industrienation ja groß gemacht hat in Deutschland, so diesen Drang zur Perfektion. Und bitte nicht falsch verstehen, es geht immer noch darum, dass wir sehr hochqualitativ arbeiten. Aber in dem Prozess von neuen Themen ausprobieren, neue Produkte entwickeln, müssen wir so ein bisschen mehr mutig sein, zur Imperfektion zu neigen. Vor allem im Prozess, meine ich, nicht im finalen Produkt. Sprich, früher an den Markt gehen. Früher dein Produkt oder deine Dienstleistung testen und generell unterm Strich einfach mal ins Ausprobieren kommen. Wir können nicht alle Unwägbarkeiten davor aus dem Weg räumen und sagen, was wäre wenn und was passiert hier. Und da gibt es ein schönes Prinzip aus einer Forschung, auf die wir vielleicht nachher noch eingehen. Das nennt sich das Affordable Loss Prinzip. Also bei unternehmerischen Opportunitäten, die man irgendwie versucht zu evaluieren, ob ich das jetzt mache oder nicht, dann gehen ja ganz viele darauf, die zu evaluieren auf Basis ihrer Attraktivität. Also wie groß ist die mögliche Upside, wenn es funktioniert? Ja. Und vielleicht ist das gar nicht der richtige Weg. Vielleicht muss ich nämlich nach diesem Affordable Loss Prinzip entscheiden. Also ist der Verlust, der eintritt, wenn es nicht funktioniert, kann ich mir diesen leisten? Also ist der affordable für mich? Und das ist eine sehr unternehmerische Variante heranzugehen, die ich und mein Co-Gründer zum Beispiel auch oft machen, zu sagen, hey, okay, wenn es nicht klappt, dann haben wir das und das verloren und können wir uns das leisten, das zu verlieren? Und das macht mehr Spaß, so manche Investitionen auch zu bewerten und manche Vorhaben zu bewerten, weil man schneller ins Tun kommt.
Was ist, jetzt gehen wir mal
rein. Du bist anderer Meinung.
Nein, ich bin nicht anderer Meinung. Ich finde den Ansatz unheimlich spannend. Also ich kenne auch die Unternehmer, gerade die, die lauter, die, du hast vorhin angesprochen, 1000 Projekte im Kopf haben und sagen, oh, noch eins, noch eins, noch eins. Den täte ja diese Herangehensweise vielleicht auch mal ganz gut, weil wenn sie das mal auf alle Projekte betrachten, die sie da gerade anreißen, dann werden sie vielleicht da etwas anders zukünftig mit umgehen. Nee, ich habe gerade einen anderen Gedanke gehabt. Ja, grundsätzlich schon. Die Frage ist jetzt die, nochmal zu diesem ganzen Thema Veränderungsprozess. Unternehmer möchte das. Unternehmer hat diese Ideen. Belegschaft hat Angst. Belegschaft ziehe ich nicht mit. Tradition, Unterschied zwischen Tradition und der neuen Technologie. Wie gehe ich an diese Sache ran?
Ich würde sagen, was noch viel schlimmer ist, über das keiner redet, ist, wenn es genau andersrum ist. Belegschaft möchte sich verändern, aber Unternehmer möchte nicht. Oder Unternehmerin und hält an der Vergangenheit fest. Und nach meiner Erfahrung gibt es das recht häufig, dass in der Belegschaft eigentlich eine Bereitschaft zur Veränderung da ist, weil sie natürlich auch oft am Kunden sind, die Belegschaft, viel mehr am Markt dran sind und vielleicht auch nochmal diesen Need, sorry für mein Englisch, diesen Need, diesen Bedürfnis im Markt viel, viel schneller sehen und sagen, hey, wir müssen da was anders machen. Und natürlich tut jede Veränderung weh, also auch mir in meinem privaten Leben. Ich mag Veränderungen auch nicht, es ist mir unangenehm, es ist neu. Damit müssen wir uns aber so ein bisschen, sage ich mal, abfinden, dass unsere Welt in der Zukunft halt so aussieht, dass wir in einer Generation leben, und die meine ich gar nicht altersmäßig, wir in einer Generation leben, die einfach geprägt ist von Veränderungen. Also, und ich finde das teilweise schön. Ne? Ich bin manchmal zu Freunden und Familie, sage ich, boah, ich finde es so geil, dass ich gerade so im Saft meiner beruflichen Karriere stehe und es so viel passiert. Es ist ja auch so spannend, das alles zu sehen. Ne? Und auch, ich mag es auch und ich kann es auch sehr gut aushalten, dass ich nicht weiß, was in 5 Jahren ist. Mhm. Ich kann es ja wohl verstehen, dass das manchen schwerfällt und vielleicht auch genau zu dieser Angst führt oder zu dieser Schockstarre führt, diese Planungslosigkeit. Ich nenne das auch ganz, ganz gern die Planungssehnsucht der deutschen Manager. Und das ist jetzt ein bisschen anders. Und ich meine nicht, dass wir auf Sicht fahren müssen, ganz und gar nicht, so wie das in Corona war, sondern wir müssen wahnsinnig schnell fahren, aber wir müssen in der Lage sein, schnell Kurven zu fahren. Und diese Kurven sehen wir davon noch nicht. Und ich glaube, das ist so ein Bild, an das müssen wir uns gewöhnen. Und das so Kurvenfahren kann auch richtig Spaß machen.
Ja, aber das, was du gerade ansprichst, ist wirklich ein Riesenproblem. Ich ertappe mich da auch selbst. Ich sage, so ein bisschen Kontrolle, so ein bisschen Sicherheit und dann schauen wir noch mal ein bisschen. 5-Jahres-Plan, genau, macht ja total Sinn. Wie du schon sagst, ist von der Sache her schwierig und wir tun uns ja auch ein Stück weit leichter, wenn wir einfach mal loslassen und sagen, okay, weißt du was? Spaß haben, Vollgas nach vorne und probieren und machen und so weiter. Was gibt dir die Sicherheit und was kannst du vor allem uns mitgeben, dass wir die Sicherheit bekommen, die jetzt sich gerade auch wiederum hier bestimmt, wird der eine oder andere sagen, ja, du hast recht.
Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir Strategien haben, aber Strategien werden so oft falsch verstanden. Ich meine, du kennst es bestimmt auch im Mittelstand, diese 10 bis 15 Jahren Strategien mit Metaphern wie Kompassen und Segelschiffen, an denen nicht mehr gerüttelt wird. Ja, und immer wenn ich das erzähle, fühlt sich jeder so ein bisschen ertappt, weil er sagt, oh ja, wir haben auch ein Segelschiff in unserer Strategie oder Kompass als Bild. Und das klappt halt im Jahr 2025 nicht mehr. Es gibt so aus den 80ern, glaube ich, aus einem Strategielehrbuch, so eine wahnsinnig schöne Metapher. Die sagt, stell dir vor, du sitzt im Auto und willst von London nach Paris fahren. So, die meisten Manager verstehen unter Strategie jetzt, wenn ich mir in London überlege, bevor ich losfahre, wo parke ich mein Auto in Paris? In welcher Straße? Das ist für die Strategie. Ja, also ins Klein-Klein, was passiert, wenn ich ankomme? Und das ist ja völlig Quatsch, weil Strategie eigentlich nur ist, schaffe ich es aus der richtigen Himmelsrichtung aus London rauszufahren, dass ich nach Paris komme. Wo ich mein Auto abstelle, da passiert ja noch so viel auf der Strecke. Ne? Ich muss noch überlegen, nehme ich ein Schiff, nehme ich einen Tunnel? Oh, da kommt eine Baustelle und da kommt vielleicht ein Unwetter oder eine globale Pandemie und ich muss vielleicht ein paar Umwege fahren. Und mir zu überlegen, wo ich mein Auto abstelle, das sollte ich dann machen, wenn ich in Paris reinfahre. So, und das ist das Fluglevel von Strategien, die ich halt oft auch sehe, wo ich sage, wow, wir wissen doch jetzt nicht, wo wir das Auto in 5 Jahren abstellen. Keine Ahnung, was in 5 Jahren ist. Reden wir dann noch über KI? Sprechen wir dann mit humanoiden Robotern, weil die auch am Verhandlungstisch sitzen? Und wie gehen wir eigentlich damit um? Passt das zu der jetzigen Strategie? Ja. Und das ist das große Missverständnis. Und das versuche ich natürlich auch oft, oder wir als Team bei uns in der Firma, oft natürlich in Projekten auch zu entzerren, aufzulösen, etc.
Ja, was empfiehlst du jetzt? Das ist ja ein wunderschönes Bild. Ich liebe dieses Bild. Da sage ich auch die Frage, wie komme ich nach Rom? Gibt doch ein paar Wege. Wie kann ich denn da rangehen? Wenn ich jetzt gerade detailverliebt bin oder einfach sage, hey, das muss jetzt alles genau blitzeblank, genau so muss das sein. Und ich verzettel mich eigentlich und fahre gar nicht los.
Boah, gibt es super viele Mechanismen, das muss auch zur Kultur passen. Also ja, nicht falsch verstehen, man braucht eine starke Vision, einen starken Purpose, ein Sinnbild, warum arbeiten wir, was machen wir. Man muss das Why herausarbeiten, nicht nur das What und How. Und dann geht es natürlich darin, okay, habe ich jetzt ein 5-Jahres-Ziel oder breche ich es vielleicht runter und versuche auch meine ganze Mannschaft bottom-up mitzunehmen. Es gibt ja Zielmanagementsysteme wie zum Beispiel OKRs. Die führen wir recht häufig bei verschiedenen Unternehmen ein. Das muss nicht, das ist nicht der Holy Grail. Es gibt bestimmt auch andere für Unternehmen passende Methoden. Aber was ich bei den OKRs natürlich super mag, ist, dass es eine schöne Mischung ist aus Top-Down-Zielvorgabe und Bottom-Up. Und vor allem der Zyklus, der Rhythmus von OKRs so ausgelegt ist, dass es zum Unternehmen passt und vor allem so ausgelegt ist, dass man sich so richtig laserscharf fokussieren muss, was machen wir die nächsten 3 bis 4 Monate, um das übergeordnete Unternehmensziel zu erreichen. Und dann setzt man sich wieder zusammen mit anderen Teams und teilt seine Ziele und sagt, okay, jetzt bauen wir neue Ziele für die nächsten 4 Monate. Und dann sehe ich ja auch die Ziele der anderen Abteilungen und so schafft man auch so ein bisschen so verkrustete Silos aufzulösen und so weiter. Und ich glaube, solch moderne Managementsysteme, Zielmanagementsysteme helfen schon dafür, ein bisschen agil zu sein und gleichzeitig wirklich, wirklich mega scharf fokussiert.
Was ist meine Rolle hier als Unternehmer in so einem Prozess,
Ist eine schöne Frage. Mache ich jetzt ein größeres Fass auf, wenn es okay ist.
Du darfst jedes Fass auch machen, was du willst.
Also für mich ist ein Unternehmer oder auch eine Unternehmerin nicht die Person, der ein Unternehmen gehört. Damit fange ich schon mal an. Ja, ich sage ja, ich mache ein größeres Fass auf. So, für mich ist ein Unternehmer und Unternehmerin, das ist ein Mindset-Thema. Und jetzt komme ich über die Forschungsecke. Jetzt schauen wir uns doch mal englische Definitionen nach Entrepreneurship, also auf Englisch Unternehmertum an. Es gibt kaum, und ich sage kaum, es wird bestimmt welche geben, es gibt kaum Definitionen, bei denen im Englischen drinsteht, dass ein Entrepreneur eine Firma zu gründen hat oder Eigentum in einer Firma haben muss oder Chef sein muss. In jeder oder jeden zweiten Definition im Englischen steht drin Opportunity Recognition, also das Erkennen unternehmerischer Chancen. So, jetzt sind wir mal ganz spannend, deshalb glaube ich, dass auch jeder Mitarbeitende, und da gibt es gleich auch einen Fachbegriff dafür, ein Unternehmer im Unternehmen sein kann oder vielleicht sogar sein muss. Und das nennt sich dann Intrapreneurship. Und das sind unternehmerisch denkende Menschen innerhalb eines Unternehmens. Und ich glaube, das ist einer der größten Zukunftsskills. Weil jetzt sind wir genau bei dem Punkt oder bei deiner Frage, was ist die Rolle des Unternehmers? Der Unternehmer, der muss, oder die Unternehmerin, die muss diese unternehmerische Chancen sehen. Die muss sozusagen Opportunities erkennen. Und das ist voll spannend. Das ist in Krisen zum Beispiel sehr viel einfacher, weil so viel Bewegung im Markt ist, so viel Veränderung im Markt ist, sei das bei der Corona-Krise, sei das bei der Finanzkrise. Und ich meine, heute im März 2025 leben wir ja in multiplen Krisen. Man kann die ja gar nicht mehr genau benennen. Das ist ja Inflationskrise, Migrationskrise, Politikkrise, globale Krise, Wirtschaftskrise, Ukraine-Krise. Also es sind ja quasi mehrere Krisen gleichzeitig, wenn ich die Zeitung aufschlage, was natürlich viele eigentlich in so eine Art Krisen Übersättigung führt und vielleicht auch Krisendepression führt. Und gleichzeitig heißt das aber, dass im Markt auch ganz viel passiert und ganz viel Bewegung drin ist. Und wenn so viel Bewegung drin ist, ist das immer ein wahnsinnig cooles Spielfeld oder wie so ein Brennglas für unternehmerische Chancen. Ich meine, es sind über 50% der größten Firmen in Amerika sind in Krisenzeiten gegründet worden. So, und da gibt's viele Studien dazu, was ganz spannend ist. Und deshalb, das war jetzt eine sehr, sehr lange, sehr, sehr lange Rede, ein langer Monolog von meiner Seite, aber um deine Frage zu beantworten, die Aufgabe der Unternehmer, der Unternehmerin ist es, diese unternehmerische Chancen zu sehen und gleichzeitig als Mentor zu fungieren, die eigene Belegschaft zu befähigen, neue Dinge auszuprobieren.
Ja, sehr schön. Du hast vorher gesagt, dass oftmals du auch oft, oder du hast gesagt, du erlebst auch oft, dass die Belegschaft Bock hat auf die Veränderung, aber der Unternehmer noch so ein bisschen sich schwer tut. Ich bleibe jetzt mal bei Unternehmer, ich meine natürlich auch die weibliche
Unternehmer. Ja, das ist alles gut.
Genau. Ich erlebe es tatsächlich oft andersrum. Ich weiß es nicht, ob du die Frage beidseitig beantworten kannst, aber jetzt gehen wir mal von der Sache, wie kann ich als Unternehmer mein Team für diese Veränderung begeistern und auch entsprechende Widerstände abbauen? Und vielleicht kannst du die Frage ja auch andersrum noch beantworten. Wie kann das Team es schaffen, den Unternehmer, überzeugen ist vielleicht das falsche Wort, aber auch ihn dazu begeistern, sagen, hey, komm, lass uns den Weg gehen, der ist geil für uns.
Ja, ich glaube, Ersteres ist einfacher. Also es ist einfacher, dass der Unternehmer, die Unternehmerin die eigene Belegschaft dazu bekommt, sich zu verändern. Und wie man das macht, verschiedene Möglichkeiten. Jetzt picken wir uns mal ein Beispiel raus, das ganze Thema künstliche Intelligenz, resistenten Ängste, habe ich noch nie ausprobiert, braucht man bei uns in der Industrie gar nicht oder ich sehe gar keinen Use Case bei uns. Ich glaube, wenn man da auch Menschen früh ins Ausprobieren bekommt, löst das ganz viel, weil ich glaube, wir haben ganz große Hürden bei uns Einzelnen. Und wenn ich jetzt auch an die Zuhörer hier mal mich richte, ganz viele, wenn ich frage, wie oft nutzt ihr generative künstliche Intelligenz, müssen wahrscheinlich ganz viele ganz ehrlich zu sich sein und sagen, ja, ich habe halt mal bei ChatGPT eingegeben, hey, keine Ahnung, wie wird das Wetter in Starnberg übermorgen oder sowas? Und dann hört es vielleicht auch auf. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich. Das ist nämlich der Grund ist, weil die Chancen und Möglichkeiten dazu fehlen. Man ist natürlich im operativen Tagesgeschäft gefangen. Irgendwie daheim nutzt man es nicht. Man lebt sein Leben. Dafür braucht man jetzt auch zwangsläufig keine künstliche Intelligenz. Deshalb glaube ich, als Unternehmer, als Unternehmerin muss man diese Möglichkeiten kreieren. Man muss die Leute in Weiterbildungen schicken. Man muss die Leute in Seminare schicken, in Workshops schicken. Ich meine, als Word und Excel auf den Markt kam, ist auch erstmal ein Tool, hat jedes Unternehmen Schulungen angeboten. Und jetzt sind es halt dann immer noch zu wenig, wenn du mich fragst, an Unternehmen, die Schulungen im Bereich künstliche Intelligenz anbieten. Und wenn ich die Leute mal ins Ausprobieren bekomme, wir in unserer Firma, wir machen so einen KI-Workshop, da bauen wir so verschiedene Stationen auf. Also das ist dann am Schluss tatsächlich wie eine physische Schnitzeljagd. Die Teilnehmer bekommen tatsächlich so ein Handout und da stehen Aufgaben drauf. Und die müssen die anderen Stationen lösen. Und dann laufe ich halt zur ersten Station, das ist dann ChatGPT, die zweite Station ist dann Midjourney, die dritte Station ist Claude und die vierte Station ist DeepSeek. Und dann habe ich da so ein Zettel, ich so, okay, jetzt muss ich das und das hier machen. Ich muss ein Spiel programmieren. Wie soll denn das funktionieren? Und dann kommt man danach halt so ganz viele Aha-Erlebnisse. Man sagt, ah, so geht es. Ah, so muss ich mit der KI sprechen. Und so muss ich mit der anderen KI sprechen. Und dann baue ich Hürden ab. Das heißt noch nicht, dass am nächsten Tag jetzt irgendwie 50% Effizienzgewinne in der Firma vorliegen. Das heißt aber, dass ich die Menschen dazu befähigt habe, darüber nachzudenken, wo kann ich in meinem beruflichen Alltag mich vielleicht persönlich effizienter machen, weil ich jetzt hier und da generative künstliche Intelligenz einsetze. Und das ist jetzt mal ein schönes Beispiel dafür, wie Unternehmer, Unternehmerinnen es schaffen, Ängste abzubauen, es ins Ausprobieren zu bekommen. Die Belegschaft. Und das hat ganz viel mit Ausprobieren und vor allem mit Weiterbildung zu tun.
Da hast du noch nicht die Frage beantwortet, wie wir es andersrum machen. Da kannst du ja vielleicht nochmal drauf eingehen.
Ja, andersrum muss der Unternehmer, die Unternehmerin, die Selbsterkenntnis haben, sich weiterzubilden und offen zu sein und vielleicht auch zu verstehen, dass man den Status Quo challengen muss, oder? Nur weil ich immer, keine Ahnung, Fotobücher so hergestellt habe, wie ich sie hergestellt habe die letzten 70 Jahren, heißt es ja halt nicht, dass in den nächsten 20 Jahren ich so weiterhin Fotobücher herstellen muss, sondern dass sich da halt der Markt ändert.
Nochmal auf die Rolle des Unternehmers zurückzukommen. Das bedeutet ja dann auch nochmal klar unterstrichen, ich sag, es geht darum, die Mitarbeiter natürlich zu begeistern und zu befähigen, daran zu gehen. Das hat ja wieder nicht so wirklich viel mit dem operativen Tagesgeschäft zu tun. Das heißt, ich darf mich hier darauf besinnen, immer mehr ich nenne jetzt meine Mitarbeiterressource, sei mir nicht böse, natürlich ist es nicht nur eine Ressource, es sind natürlich auch Menschen, aber diese dahin zu entwickeln, dass sie eben auch diese Transformation und Veränderungsprozesse dann auch gestalten. Siehst du das genauso oder siehst du den?
Wenn ich die Zeit in diese Ressource nicht investiere, das wäre ziemlich fahrlässig, weil dann in 5 bis 10 Jahren habe ich die Ressource da sitzen, aber die ist gar nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja. Das ist einfach eigentlich, wenn ich das jetzt so BWL-technisch betrachte, wie du das jetzt hier gerade angefangen hast, dann ist es einfach, wir können das ja nicht einfach abschreiben, sondern wir müssen ständig investieren in diese Ressource. Und das hat halt mit Weiterbildung zu tun, weil die Welt sich so schnell ändert. Ich muss mich auch ständig weiterbilden. Das Bildungssystem hat sich gedreht von einem, hey, pass auf, ich schneide mein Leben in 4 Abschnitte. Das ist die Kindheit, das ist die Schule und Universität, das ist mein berufliches Leben und das ist die Rente. Das ist nicht mehr so. Wenn du mich fragst, das ist generell sollte es ein erfülltes Leben sein, wo ich einen Impact erreiche, aber diese Weiterbildung und Bildung, die muss als Layer überall drunter liegen, bis zur Rente. Und das darf und soll auch Spaß machen. Es ist nicht so, endlich ist Bildung vorbei. Und deshalb ist es ja auch so, dass sich Bildungsinstitutionen neu erfinden müssen, wie Lernen der Zukunft aussieht. Natürlich ist es nicht ein Frontalbeschallen hier, das habt ihr zu lernen. Es muss Lust machen, es muss spielerisch sein. Und dann sollte das einem ein ganzes Leben lang begleiten. Und dieser Drang, ich freue mich immer, wenn ich Menschen kennenlerne, die einfach sagen, boah, ich habe Bock, was Neues zu lernen. Das hält auch wirklich frisch in der Birne. Da gibt es sehr viele Studien dazu. Und deshalb glaube ich einfach, dass sich da auch ein bisschen dieses klassische sequentielle Leben, das wir so haben, das immer so klassisch sequentiell dargestellt wird in verschiedenen Lebensphasen, dass das für mich auch aufhört. Das Gleiche wird ja auch sein, dass Leute, die in die Rente gehen, und damit meine ich, ich möchte keine politische Diskussion aufmachen, die Leute, die fit sind und die selbstständig intrinsisch noch Lust haben zu arbeiten, ein riesengroßes Asset sein werden für unsere Republik. Weil anders funktioniert auch das Rentensystem ja gar nicht mehr. Das heißt, wir brauchen Leute, die im hohen Alter noch Lust haben zu arbeiten, noch Lust haben zu wirken, die vielleicht auch als Ausbilder oder Ausbilderin fungieren. Und ich glaube, da müssen wir einfach so ein bisschen umdenken und akzeptieren, dass das Leben nicht mehr so in Phasen eingeteilt ist, so sequenziell, sondern ein bisschen mehr, würde ich mal sagen, so zirkulär. Ne? Dann geht man wieder zurück, lernt was Neues und dann und so weiter. Und das macht ja auch alles spannender.
Total. Sei mir nicht böse für diese These. Und wenn ich es nicht erleben würde, würde ich es ja auch nicht so raushauen. Viele Unternehmer haben tatsächlich dieses Thema in meiner Wahrnehmung, dass die Mitarbeiter hier keine Lust haben, nochmal was on top zu machen. Und am liebsten vielleicht auch nur eine Fortbildung. Dann kommt hier jemand rein, weiß nicht, macht mal eine 2 Stunden ChatGPT-Schulung und dann ist aber gut und dann haben wir auch was getan. Auch hier wieder die Frage, was muss ich denn als Unternehmer tun jetzt für die Zukunft? Das geht ja, also da steht ja noch sehr, sehr viel mehr dahinter. Das ist ja nicht nur das Thema KI, sondern wenn ich mal die internationalen Märkte, die internationalen Wettbewerber angucke, die ja heute ja oftmals unsere Wettbewerber sind und nicht mehr die lokalen Unternehmen oder vielleicht auch die deutschen Unternehmen, dann sage ich, was muss ich denn da jetzt wirklich machen, um da einfach meine Belegschaft zu befähigen und aber auch selbst voranzukommen?
Ja, ich glaube, als Vorbild fungieren auf der einen Seite und gleichzeitig vielleicht auch den Menschen zeigen, was da draußen in der Welt passiert. Also ich glaube, das auch plakativ darstellen, dass wir uns von links und rechts überholen lassen, wenn wir nicht agieren. Und dann appelliere ich schon an den gesunden Menschenverstand. Und wirklich nicht falsch verstehen, diese Menschen wird es immer geben, die keine Lust darauf haben, die auch nur das Nötigste machen wollen. Und das ist ja, glaube ich, auch völlig okay, völlig normal. Es ist ja ein bisschen die Frage, was haben wir generell für ein Menschenbild? Und meins ist sehr positiv. Ich möchte halt die ansprechen, die darüber hinaus was machen wollen. Und die gibt's. Und dann müssen wir halt die ansprechen.
Ja, verstehe ich. Ich wollte jetzt mal ein Stück weit dahin. Ja, ich habe jetzt einfach mal 100 Mitarbeiter. Wir haben jetzt eine wichtige Transformation vor uns, weil halt der Markt sich sehr verändert hat. Und jetzt geht's halt darum, möglichst alle zu gewinnen. Also ich kann jetzt natürlich sagen, okay, wir haben zukünftig in unserer Unternehmenskultur mindestens 2 Fortbildungen pro Person pro Jahr, die außerhalb unserer Ortschaft stattfinden oder so. Das meinte ich. Also gibt es da irgend so einen Ansatz, wo du sagst, Mensch, so könnten wir da vorgehen, das ist von Erfolg gekrönt. Ich meine, Hand aufs Herz.
Ja, voll schön. Ich glaube, wenn du das, was du gerade als Beispiel gesagt hast, einfach umdrehst und nicht sagst, hey, pass auf, das ist unsere Transformation und wir haben es verpflichtend 2 Weiterbildungen pro Jahr. Das ist schon wieder top-down. Ihr müsst. Habe ich auch keinen Bock. Wenn du mir sagst, Max, du musst jetzt Japanisch lernen, sag ich, muss erstmal gar nichts. Ja? So, ja. Wenn du dich jetzt aber hinstellst als Inhaber, Geschäftsführer, Geschäftsführerin und sagst, in unserer Transformation haben wir beschlossen, dass wir die Möglichkeit für alle Mitarbeitenden aufmachen wollen, sich kontinuierlich weiterzubilden. Wer das tut, kann Weiterbildungspunkte sammeln. Diese Punkte werden am Ende des Jahres vielleicht sogar in andere Incentives eingelöst etc. Darüber hinaus möchten wir noch die Möglichkeit eröffnen, dass Sie, liebe Belegschaft, die Möglichkeit haben, selbst als Weiterbilder zu fungieren und eigene Kurse anzubieten. Sollten Sie das tun, werden Sie von Ihrem direkten Vorgesetzten dafür natürlich entsprechend freigestellt und wir finden auch hier ein weiteres Entlohnungssystem, um das zu fördern und zu incentivieren. So. Und dann mache ich einen Möglichkeitsraum auf und habe sogar noch eine innovative Lösung drin, dass ich meine Mitarbeitenden anspreche, zu sagen, hey, bildet doch selber aus bei Themen, die ihr gut könnt. Und dann versuche ich so eine lernende Organisation zu bauen. Deshalb, ich mag auch den Begriff der Fehlerkultur nicht. So, verstehe ich absolut nicht. Wenn ich Fehler mache, ohne daraus zu lernen, sind Fehler ziemlich scheiße. So, deshalb brauchen wir eine Lernkultur. Also wenn ich aus Fehler lerne, cool. Und eine generell lernende Organisation zu bauen, das muss doch das Prinzip sein. So, jetzt habe ich glücklicherweise natürlich ein kleines Team mit irgendwie nur 16 Leuten, aber da entsteht natürlich bei mir intrinsisch oder bei den Leuten intrinsisch kleine Weiterbildungsformate. Da kommt der eine Mitarbeiter her, der bei uns die KI-Workshops macht und sagt, hey, pass auf, ich finde es wichtig, dass da passiert so viel im Bereich KI. Ich stelle uns jetzt fürs ganze Team 2-wöchentlich in Lunch and Learn ein, wo ich die neuen KI-Updates mache. Ja klar, mach das. Und das ist natürlich für keinen verpflichtend. Trotzdem sitzen fast immer alle dabei, weil sie sagen, boah, ohne diesen Lunch and Learn weiß ich schon wieder nicht, was passiert ist die letzten 2 Wochen.
Ja, sehr geil. Ja, wunderbares Bild, finde ich mega. Mal ein ganz kurzer Sprung. Viele der Zuhörer sind auch Unternehmer, so gerade irgendwo Anfang, Mitte 50, stehen auch so ein bisschen auch auf Sicht schon in der Nachfolge, im Nachfolgeprozess drin. Wie weit ist es da sinnvoll, schon recht früh auch potenzielle Nachfolger, es könnte ja ein Intrapreneur, ein Entrepreneur werden, wie weit ist es denn sinnvoll, da die zukünftigen Generationen mit an Bord zu nehmen, selbst vielleicht, wenn sie nicht so weit sind, also mal auch innerhalb einer Familie, wenn die Kinder noch vielleicht im Studium sind oder sonst irgendwas. Was sind da deine Empfehlungen? Wie gehe ich daran?
Also kleiner Disclaimer vorweg, ich bin absolut kein Nachfolgeexperte. Es ist ein hochkomplexes Thema und ich kriege das natürlich bei vielen Unternehmen mit und es gibt wirklich ganz, ganz tolle Menschen, die das begleiten. Ich kann genau das, was du sagst, nur daran appellieren, umso früher, umso besser, umso strukturierter, umso besser. Und mit strukturiert meine ich, da kann man wirklich tolle Pläne schmieden von Familien-Governance-Themen, konkrete Pläne, Gespräche mit Externen, wie man diese Staffel sozusagen übergibt. Also ja, umso früher, umso besser. Und gleichzeitig ist Nachfolge auch ein Riesenthema, weil wir, keine Ahnung, über 100.000 Unternehmen pro Jahr in Deutschland haben, die einfach auch gar keine Nachfolger haben. Ja. Und es wird ja auch politisch auch oder kommunikativ überhaupt nicht präsent dargestellt. Ne? Was ich so spannend finde in Deutschland, ist, dass dieses, und das ist ja auch gut, nicht falsch verstehen, dass es total en vogue ist, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Finde ich auch wichtig, dass wir diese Startup-Mentalität fördern. Aber keiner spricht ja darüber, dass wir zusätzlich noch die Möglichkeit hätten in Deutschland, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen. Und das nenne ich jetzt mal weiter zu gründen. Ja? Und wenn ich das medial noch ein bisschen prominenter hätte, fände ich das total cool, weil so viele Unternehmen eben keine Nachfolge haben. Das ist aber gleichzeitig der Motor unserer Wirtschaft. Und ich persönlich fände es zum Beispiel total spannend, in einem gewissen Karrieregrad meines Lebens zu sagen, boah, hey, jetzt nochmal beruflich was anderes. Ich suche mir einen Mittelständler, der keine Nachfolge hat und versuche dieses Unternehmen zu übernehmen und vielleicht eben zukunftsfähig zu bauen. Hätte ich mega, mega Lust drauf. Und ich glaube, da gibt es viele Personen, die das als spannenden Herausforderung sehen würden.
Ja, genial. Mega. Gucken wir mal ein Stückchen, anders. Erst vielleicht die Frage. Diese maximale Welt diese große Welt der vielen, vielen Möglichkeiten. Ich glaube, du hast auch letztes Mal am KI-Summit darüber gesprochen, diese unglaubliche Vielfalt. Wie kann ich mich denn als Unternehmer, der diese Themen dann auch in sein Unternehmen bringen darf, wie kann ich mich denn da fokussieren oder sortieren und dann fokussieren auf das, was für uns wirklich wichtig ist? Hast du da noch irgendeine Idee? Weil Fakt ist es ja so, also ich selbst fühle mich auch erschlagen von dem Angebot. Jetzt gerade, wenn ich jetzt mal nur auf die KI gucke, bin ich schon erschlagen. Ich sage, was soll ich denn alles ausprobieren? Da kann ich ja gar nichts mehr machen. Nein, aber es gibt ja noch viel ganz andere wichtige Themen, Marktveränderungen und so weiter. Passt mein Geschäftsmodell? Wo gucke ich nach, ob ich marktgerecht bin und so weiter? Was ist da deine Empfehlung für mich als Unternehmer?
Oh, ich glaube, da sprichst du genau den wunden Punkt an, oder? Das wird immer schwieriger in der Welt, sich A, den Überblick zu beschaffen und gleichzeitig auch zu überlegen. Deshalb nenne ich ja meine Vorträge immer, ist das Zukunft oder kann das weg? Was kann denn da weg und was ist denn für mich wirklich relevant? Ne?
Ja.
Und ich bin mal ganz ehrlich, wäre das nicht so, hätte ich gar keinen Job. Also es ist ja schon so, dass das ja auch unmöglich wäre zu verlangen von einem Unternehmer, von einer Unternehmerin, parallel zu dem Tagesgeschäft einen Überblick zu haben, was im Markt passiert, was auf der Welt passiert und das für sich zu evaluieren. Das sind ja dann auch die Themen, wo wir ins Spiel kommen. Weil, aber das ist jetzt gar keine Werbung für uns. Ich glaube, egal mit wem man das macht, ich glaube, man muss einen Weg finden für sich, in irgendeiner Form informiert zu bleiben und um auch überhaupt aussagefähig zu sein, evaluieren zu können, was wir als nächste Schritte gehen oder was nicht.
Ja, also ganz konkrete Idee, wo gehe ich hin, wie informiere ich mich? Hast du da vielleicht irgendwas, was du uns mitgeben kannst? Ich weiß, große Frage.
Nein, gar nicht. Das ist ein gutes Timing, weil ich fliege übermorgen mit einer Delegationsreise, die wir organisiert haben, nach Austin, nach Texas, auf die South By. Das ist die größte Innovationskonferenz der Welt. Und das sind zum Beispiel genau solche Geschichten. Also das ist für mich so, da ist eines der Must-Goes, wo ich hingehe, wo ich mich inspirieren lasse, wo ich neue Themen mit nach Europa bringe, die vielleicht jetzt hier noch nicht so viele auf dem Schirm haben. Und da haben wir dieses Jahr, wir haben das genannt, Mittelstand Goes South by Southwest, so heißt die Konferenz. Und wir haben tatsächlich 11 Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen von mittelständischen Unternehmen, mit denen wir da hingehen. Und dann gibt es eben noch ein Team von uns. Das sind insgesamt 15 Leute, die jetzt am Donnerstag nach Texas fliegen und da 5 Tage verbringen. Wir kuratieren die Reise. Wir schlagen morgens vor, welche Panels sollte man sich heute anhören. Und da gibt es tolle Talks von der Zukunftsforscherin Amy Webb bis hin zu tollen Professoren, die zusammen mit dem AI-Verantwortlichen von Google über die Zukunft von KI philosophieren. Also das ist dann schon wirklich, wirklich sehr nah dran an den technologischen und gesellschaftlichen Bewegungen, die derzeit auf der Welt passieren. Das ist eine Variante. Also Reisen, Bildungsreisen finde ich total inspirierend. Natürlich gibt es unterschiedliche Quellen von Büchern über Webseiten, über Veranstaltungen auch in Europa, die man besuchen kann.
Ja, okay. Gehen wir mal einen Schritt kleiner. Also das ist sehr, sehr inspirierend, was du sagst. Und gehen wir ein Stück kleiner. Ich bin ein ortsansässiger Unternehmer, 20 Personen und habe sowas noch gar nicht gemacht. Weiß aber ganz genau, ganz ehrlich, ich muss. Also sag, wie hangel ich mich da entlang? Google ich da oder gehe ich halt mal wirklich, probiere ich was aus? Was empfiehlst du?
Ja, dann hoffe ich zumindest den Schritt schon mal gemacht zu haben, den Podcast zu dir zu finden. Das ist ja schon mal. Aber ist ja tatsächlich der erste richtige Schritt, weil was passiert, wenn Leute dich hören? Hey, ich will mich irgendwie informieren, oder? Ich will zusätzliche Inspiration, Informationsquelle. Höre ich mir beim Auto an, höre ich mir beim Joggen an. Hallo an alle Jogger, die vielleicht gerade joggen. Und das ist ja schon mal der erste wichtige Schritt. Der zweite Schritt ist, sich dann zu überlegen, hey, habe ich nochmal Lust, kriege ich die Zeit freigeräumt, mich weiterzubilden? Und ich weiß, ich drehe mich da im Kreis. Aber es gibt coole Masterclasses, die man einfach machen kann, wo man sagt, hey, cool, da treffe ich vielleicht auch andere Leute mit ähnlichen Themen, vielleicht aus anderen Branchen etc. Es gibt so coole Branchenverbände. Ich habe gerade in Stuttgart einen tollen Kreis kennengelernt, der nennt sich der Stuttgarter Kreis. Das sind einfach ein Zusammenschluss. Ich krieg's nicht mehr genau hin, ob es jetzt 12 oder 14 Unternehmer waren, die alle ähnlich viel Umsatz machen, die alle produzierendes Unternehmen sind. Und die treffen sich full Respect einmal im Monat und nehmen einmal im Monat meistens noch einen extern dazu und sagen, hey, das soll uns irgendwie inspirieren. Ich brauche da mal einen Input zu KI. Ich brauche da mal einen Input zu Cloud Computing. Ich brauche mal einen Input dazu.
Ja,
und ich war auch einer, der da mal einen Input geben durfte und fand das dann einfach cool. Die sind selbst organisiert. Da ist kein großer Verein im Hintergrund, dann kein Rotary-Club, kein nichts, sondern ist einfach selbst organisiert, weil sie die Herausforderung gesehen haben. Und das finde ich tatsächlich, also wirklich à la Bonheur. Und ich glaube, das gibt's wahrscheinlich noch häufiger, wie man denkt, in Deutschland. Und sich da sozusagen Gleichgesinnte zu suchen, ich glaube, ist schon ein guter Schritt.
Ja. Ich meine, du bist ja auch ein leidenschaftlicher Mentor und Berater. Also wer dich oder ich durfte dich ja schon erleben auf der Bühne, da ist ja wirklich eine krasse Energie dahinter, auch was die Themen betrifft. Wie viel Zeit investierst du für dich gerade für Fortbildung, für Weiterbildung? Und was inspiriert dich persönlich?
Schöne Frage. ich investiere sehr viel Zeit, aber es fühlt sich nicht danach an. Also ich meine, das klassische Beispiel ist jetzt, dass ich tatsächlich jetzt beruflich nach Austin fliegen darf. Und das ist für mich 5 Tage Weiterbildung on the fly. Das Nächste, was mich sehr inspiriert und was natürlich eine tolle Weiterbildungsquelle für mich ist, ist, dass ich immer einen Fuß in der Wissenschaft habe. Das heißt, ich habe auch derzeit eine Part-Time-Professur an der Tomorrow University. Das heißt, allein schon durch die Betreuung von Bachelorarbeitern und Masterarbeiten kriege ich Zugang zu neuen Themen, kann neue Themen diskutieren, kriege natürlich da auch selbst sehr viel Input. Ne? Und es gibt nichts Schöneres, wie mit meinen Studierenden über Themen zu diskutieren, die selbst oft sehr viel Berufserfahrung schon haben. Und das ist natürlich, wenn ich dann abends, viele sagen so, oh, wie kannst du abends jetzt nochmal 1,5 Stunden Vorlesung machen? Und es gibt die Tage, wo ich auch sage, boah, da fehlt mir jetzt heute die Energie, ja. Aber in 80% der Tagen gehe ich nach dieser Vorlesung raus und sage, ah, das war echt cool, das war eine coole Diskussion und ich habe wieder was mitgenommen. Und auch wenn ich allein schon diese Vorlesungen vorbereiten muss, vielleicht bei mir am Wochenende, weil ich das alles on top mache, sind es aber trotzdem Themen, wo ich mich zwangsläufig mit neuen Sachen beschäftigen muss. Also ich baue jetzt gerade eine neue Vorlesung zum Thema organisationale Ambidextrie. Also wie kann ich Unternehmensstrukturen bauen, um innovativ zu sein und gleichzeitig das Kerngeschäft nicht zu vergessen. Es ist natürlich super geil, weil ich mich dann selber erstmal wieder so tief ins Thema reinlesen muss, dass das für mich auch gleichzeitig eine Art bezahlte Weiterbildung ist.
Ja, sehr, sehr geil. Ja, mega. Es ist echt krass. Ja, ich finde es wirklich faszinierend. Das ist ja für dich dann quasi ein Teil deines Lebens, ist dann diese Neugier, dieses ständig Neues zu machen, Neues zu probieren. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wenn du mal auf die Unternehmerwelt drauf schaust und du hast ja auch mit vielen Menschen zu tun, bist ja auch auf vielen Netzwerkveranstaltungen. Was würdest du dir denn persönlich wünschen, dass sich die Unternehmer, aber auch vielleicht Selbstständige, egal, dass sich die Leute einfach, welche Fragen sie sich mehr stellen sollten? Was würdest du dir wünschen, dass wir alle so ein Stückchen weiterkommen?
Wichtige Frage tatsächlich. Danke, dass du die stellst. Weil es gibt tatsächlich einen Wunsch, den ich habe, der mich persönlich so, so, so stört, weil es leider nicht so ist, wie ich mir das wünsche. Und das ist, dass wir derzeit in einer absoluten Negativitätsgesellschaft leben. Mhm. Alle Medien sind negativ. Es gibt Studien dazu, dass über 40% der Headlines zur künstlichen Intelligenz Angst schüren. Viele Unternehmer, Unternehmerinnen auf Kongressen, die ich treffe, sind negativ, reden über Ängste, reden darüber, oh, guck mal, wir werden bedroht von links und rechts und so weiter. Und seltenst finde ich Konferenzen, wo es darum geht, ja, unabhängig von den Herausforderungen, was können wir denn jetzt machen? Also positiv in die Zukunft schauen. Ne? Wie können wir Utopien bauen? Wie können wir einfach ein positives Zukunftsbild bauen? Und ich glaube, das hat einen totalen Ausstrahlungseffekt auch auf Mitarbeitende, auf Belegschaft. Und das ist schon, also tatsächlich, ich habe eine hohe Frustrationstoleranz, aber in den letzten 6 bis 12 Monaten hat mich das auch oft sehr frustriert, wie hoch doch die Negativität jeden Tag ist. Und es zermürbt einen ganz, ganz, ganz langsam, wie so eine ganz fiese, schleichende Krankheit. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft aufpassen, dass das nicht zu weit geht und wir auch ein Stück weit wieder positiver werden.
Ja, ich meine, allein deine Neugier, das zeigt ja immer davon oder zeigt mir ja, dass du immer wieder neue Möglichkeiten suchst. Jetzt bin ich mal so ein Mensch, der so ein bisschen in die Negativspirale reingekommen ist. Und ich glaube, das weiß auch ein jeder, der jetzt gerade zuhört. Welche 2, 3 Tipps hast du, um da einen kleinen Perspektivwechsel sofort zu bekommen, um dann wieder in Möglichkeiten zu denken?
Gleichgesinnte suchen. Vielmehr über, was können wir selbst erreichen, reden. Es gibt da so ein schönes Modell, das sind so 3 Kreise. Der äußere Kreis heißt Circle of Concern. Der mittlere heißt dann sozusagen Circle of Influence. Ja, ist der mittlere. Und ich glaube, um den geht's. Wir verhaften uns zu lange mit unseren Gedanken, mit unseren Energien auf dem Circle of Concern. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Themen, die wir nicht ändern können. Pandemien, Kriege, politische Auseinandersetzungen, Regulatoriken. Und da geht so viel Energie drauf, ja, also Brainpower, dass ich sage, ey, versuch doch die Dinge, die Energien dahin zu bündeln, zu sagen, was können wir denn, deshalb Circle of Influence, beeinflussen? Also da die Energie drauf stecken. Und ich glaube, wenn man das so angeht, kommt man hoffentlich wieder in ein positiveres Mindset, Grundstimmung, würde ich mal sagen.
Ja. Nochmal, wenn ich dich erlebe, du sprudelst auch hier, das ist unglaublich. Was ist dein persönliches Geheimnis, dass du jeden Tag aufstehst und Bock hast, hier einen geilen Beitrag für unsere Zukunft zu leisten? Erzähl mal. Was kann ich mitnehmen? Das ist unfassbar. Erzähl mal.
Ja, wenn ich das wüsste. Ne? Das ist, ich werde das immer wieder mal gefragt. Also es gibt erstmal auch Tage, wo ich weniger Energie habe. Ich glaube, sobald ich spüre, dass ich irgendwas bewegen kann, auch wenn es ganz klein ist bei einer Person, dann gibt mir das so viel zurück. Ich kann vielleicht die Anekdote erzählen. Nach meinem Studium, als ich mich dazu entschieden habe, eine Doktorarbeit zu schreiben und noch an der Uni zu bleiben, sind natürlich damals meine ganzen engen Freunde in die weite Welt geströmt, zu tollen Unternehmen, zu Google, zu Microsoft und so weiter. Und ich saß dann noch so an der Uni und dachte mir, boah, vielleicht hätte ich auch zu Google, Microsoft, McKinsey müssen. Die machen jetzt alle, chatten durch die Welt, sind irgendwie cool. Und dann natürlich war ich mit den Freunden weiterhin in Kontakt und ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und die haben mir dann schon erzählt, du, der Berufsalltag ist so und so und so und so. Und dann habe ich meine erste Vorlesung geben müssen. Das war so Teil meines Doktoratsstudiums. Und da habe ich meine erste Vorlesung geben müssen. Und nach der Vorlesung kamen zwei Studierende, Bachelor, erstes Semester, zu mir her und haben sich bedankt. Und gesagt, Herr Lude, das hat mir so Spaß gemacht und jetzt endlich habe ich das Thema im BBL verstanden und sie haben mich richtig motiviert. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Ihnen. Und danach habe ich gesagt, wow, das hat mir gerade so viel zurückgegeben, dass ich danach nie wieder hinterfragt habe, ob das die richtige Entscheidung war, an der Uni zu bleiben und noch diesen Karriereweg sozusagen einzuschlagen. Und ich glaube, das ist so eins der größten Geheimrezepte, die ich habe, ist zu spüren, dass man was bewegt, dass man kriegt viel zurück und das lässt mich dann auch morgens aufstehen. Und wer mich dann halt morgens auch noch zwingt, ist mein Hund. Deshalb habe ich den auch mir angeschafft, dass ich hier wieder auch gezwungen werde, aufzustehen und rauszugehen in die frische Luft, wenn es dann die Tage sind, wo die eigene intrinsische Motivation nicht mehr ausreicht.
Ja, mega. Sehr, sehr geil. Max, Mensch, für alle die jetzt sich da heute so ein bisschen getroffen fühlen oder sehr interessiert sind, was auch immer, wie findet man dich und euch und was macht ihr denn genau?
Ja, also finden natürlich ganz normale Kanäle, Website philoneos.com, LinkedIn. Manchmal bin ich bei LinkedIn ein bisschen sloppy mit Antworten, das tut mir super leid. Ansonsten bei mir ist voll klassisch einfach eine E-Mail schreiben, da antworte ich immer. Oder anrufen, genau das sind so die Wege, wie man mich erreichen kann. Wir sind eine 16-köpfige Beratungsagentur und sitzen in München. Wir besetzen tolle Themen. Wir besetzen mit einigen Experten bei uns das Thema Innovation und Foresight, also so Zukunftsszenarien bauen. Das ist dann auch mein Bereich. Mein Co-Gründer besetzt diesen Bereich der Nachhaltigkeit. Also wir helfen auch mittelständischen Firmen, haben da ein tolles Team dahinter, auch von zwei, drei Nachhaltigkeitsprofessoren, die mit an Bord sind. Wir helfen Mittelstand, also diese ganzen auch Nachhaltigkeitsregulatorien in Zukunft zu erfüllen. Und dann würde ich sagen, unser Brot- und Buttergeschäft ist unser dritter Bereich, den nennen wir Organization and Culture. Das sind die ganzen Themen, die wir vorher angesprochen haben. Visionen, Leitbilder, agile Zielmanagementsysteme einzuführen. Das machen wir viel bei Kunden. Das fängt bei sehr großen Kunden an, die in München sitzen, geht bis zu kleinen Sportagenturen in der Schweiz. Also wir haben keinen Branchenfokus tatsächlich, weil ich der felsenfesten Meinung bin, dass die Branchenexperten in den Unternehmen sitzen. Da muss ich jetzt nicht reinkommen und den Menschen erklären, wie eine Straßeninfrastruktur funktioniert in der Großstadt, sondern das wissen die schon selbst am besten.
Ja, sehr, sehr cool. Ja, also ganz, 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 ganz lieben Dank dafür, dass du zugesagt hast, dass du dabei warst und auch für diese gemeinsame Stunde, die wir jetzt verbracht haben. Das war echt klasse. Vielen, vielen, vielen Dank und ich bin sehr, sehr gespannt schon noch auf deine nächsten Themen, die du dann auch aus Texas mitbringst, wo wir dann alle vielleicht doch ein Stückchen noch was lernen dürfen. Also ich kann nur jedem empfehlen, verfolgt den Maximilian Lude. Das ist echt jemand, der neue Themen mitbringt und wo wir uns so ein Stück weit orientieren dürfen oder wenigstens mal hingucken dürfen.
Hey Dirk, tausend Dank für die Einladung. Ganz viel Erfolg mit deinem Podcast. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Beitrag, den du da leistest. Und weiterhin mit allem ganz viel Erfolg.
Ja, also alles Gute, bis zum nächsten Treffen und mach's gut. Guten Flug nach Texas.